Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen, eine neue Folge Almuts Pausentee. Diese Woche, Roman, können wir, glaube ich, beide Tee sehr gut gebrauchen, oder? Wie geht's dir so?
Hi Almut, ja, das ist die Folge aus dem Krankenlager. Ja, ich glaube, es ist der Wettbewerb, wer sich noch halbwegs verträglicher anhört zwischen uns beiden. Ich glaube, den gewinne ich fast. Ich glaube, dich hat's irgendwie, was das angeht, ein bisschen härter getroffen, oder?
Aber ich bin auf dem Aufsteigenden Ast. Ich glaube, bei dir ist der Peak noch nicht erreicht.
Also ja, ich
können wir nächste Woche dann auswerten.
Ich fürchte, der ist noch nicht erreicht. Umso mehr hoffe ich, dass die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns folgen wollen. Denn wir wollen schon, glaube ich, trotzdem, weil wir dann doch so fit genug sind, einmal sprechen. War ja eine intensive Woche und trotzdem in aller Regelmäßigkeit und wie sich gehört, frage ich dich gerne nach einer kleinen kurzen Anekdote, wenn du magst. Vielleicht eine Krankheitsanekdote.
Ja, könnte man eine Krankheitsanekdote draus machen, habe ich mich aber von verabschiedet. Ich habe gedacht, das ist was anderes Lustiges, was ich erzählen könnte. Es wurde ja viel die Woche darüber gesprochen, über das deutsch-deutsche Duell in der Champions League der Männer. Und irgendwie hat es bei mir dann auch so im Kopf geklingelt. Ich meine, bei den Frauen ist das relativ häufig vorgekommen, früher schon im sogenannten UEFA Cup, nachher dann auch in der Women's Champions League. Auch ich hatte in meiner Karriere zwei deutsch-deutsche Duelle in der Champions League, aber es gab mal ein Kuriosum. Also in der Saison 2009-2010 hat Turbine Potsdam und der FCA Duisburg das Halbfinale in der damals noch im UEFA Cup, das ist schon Champions League gewesen, Entschuldigung, Champions League gegeneinander gespielt. Und kurios war in dem Moment, dass sie nämlich auch das Pokal-Halbfinale gegeneinander gespielt haben und in den Wochen auch noch das Bundesligaspiel.
Da kam alles zusammen.
Das heißt, von 5 aufeinanderfolgenden Spielen der Vereine haben die 4 gegeneinander gespielt. Und die Spielerinnen waren schon so abgenervt, haben gesagt, wir können die Analyse nicht mehr, die Gegnervorbereitung, wir mögen den Weg nicht mehr fahren mit dem Bus.
Es reicht irgendwann mal genug.
Und da haben sie sich dann, glaube ich, mal so gefühlt, wie es in den USA bei den Playoffs ist oder auch vielleicht bei Eishockey und anderen Sportarten. Es ist ja so, dass du dann nachher, je nachdem, in welcher Runde sich du befindest, mal 5, 6, 7 Mal gegeneinander spielst. Und das fanden die Fußballerinnen ziemlich ätzend.
Bisschen anstrengend. Wer hat sich denn am Ende durchgesetzt? War das wenigstens halbwegs ausgeglichen oder hat Turbine da einmal die Turbine gezündet und ist durchgegangen?
Also es war zu der Zeit ja wirklich sowohl Turbine Potsdam als auch der FC Duisburg jeweils eine Macht im Frauenbereich. Das Bundesligaspiel hatte Potsdam 2-1 gewonnen, den DFB-Pokal hat der FCR für sich entschieden und ist dann eine Runde weitergekommen. Und in der Champions League ist es nachher ins Elfmeterschießen gegangen. Und da hat sich dann auch Potsdam durchsetzen können und hat nachher auch den Titel geholt. Im Finale gegen Lyon auch wieder im Elfmeterschießen. Aber jetzt kann ich noch ein Kuriosum draufsetzen.
Ach, das war's noch gar nicht.
Denn 2011, also in der nächsten Saison 2010-2011, gab es das Duell im Champions League Halbfinale wieder.
Da haben sie sich ja richtig gefreut.
Und in dem Moment war es nochmal kurios, durch die WM 2011 in Deutschland, die stattgefunden hat, wurde die Liga sehr, sehr früh beendet, weil der DFB den Wunsch hatte, dass die Nationalmannschaft sich ja einfach komplett auf das Turnier fokussieren kann. Und dadurch wurde die Liga schon am 13. März beendet. Also nicht irgendwie im April, im Mai oder so, sondern im März.
Ja, und das Champions League Halbfinale war dann Ende April, oder was?
Ja, es war Mitte April. Das heißt, die Spielerinnen waren immer schon im Nationalmannschaftscamp. Wir haben ja auch vor der WM 8 Camps gemacht. Und sind dann halt zum Champions League Halbfinale nur Potsdam und Duisburg dann nach Hause gefahren.
Erst freundlich und im Training miteinander gescherzt, aber zu wissen, dass man irgendwie nochmal gegeneinander ran muss, also so unmittelbar danach.
Ja, das war ganz komisch und dann halt auch nach dieser Geschichte vom Jahr davor. Und da war, war die Stimmung irgendwie ein bisschen lustig. Und in dem Jahr hat sich da tatsächlich 2011 auch wieder Potsdam durchgesetzt. Und hat dann aber das Finale gegen Lyon verloren. Aber es war 2010, 2011 waren kuriose Jahre in der Champions League der Frauen.
Ja, das ist echt krass. Also wir haben mal überlegt, ne, wo war das bei den Männern? Klar, Wembley 2013, Dortmund, Bayern. Immer die Bayern beteiligt, auch gegen Lautern Ende der 90er. Ich glaube 99 war es ein Jahr vorher, gegen Dortmund. Also die Bayern waren da immer beteiligt, also Turbine Potsdam quasi. Wenig überraschend, aber trotzdem irgendwie so 2-3 Mal und das war's dann. Also offenbar kam es und kommt es ja bei den Frauen häufiger vor, klar, spricht auch für die deutschen Clubs dann logischerweise, aber das ist natürlich nochmal der Peak der Kuriositäten dann.
Ja, ja, also in den späteren Jahren war auch halt der VfL Wolfsburg mal beteiligt, der FFC Frankfurt oder so, also gab mehrere deutsche Duelle, aber in dem Ausmaß wird es wahrscheinlich auch nie wieder passieren.
Das ist krass. Also was du sagst, ne, diese Playoff-Charakter-Geschichte, so ist es jetzt gerade beim Volleyball, da sehe ich es ja als Kommentator. SVG Lüneburg spielt in der Champions League Hin- und Rückspiel gegen Berlin, spielt jetzt in der Liga gegen Berlin und werden wahrscheinlich sich im Best-of-Five-Finale nochmal wiedersehen. Und auch das jetzt, die waren in der Champions League unmittelbar hintereinander, gegeneinander gespielt. Ja, da hat sich Lüneburg durchgesetzt, dann am Wochenende jetzt spielen sie nochmal in der Liga gegeneinander. In der ersten Saisonhälfte gab es halt logischerweise ein Hinspiel und ein Pokalspiel auch schon. Und in der theoretischen Best-of-Five-Finalserie könnte es noch bis zu 5 Duelle geben. Also theoretisch hätten die sie am Ende dann 11-mal gegenübergestanden.
Ja, der Wahnsinn. Aber da gab es auch noch, also erstmal noch Glückwunsch an Lüneburg, dass sie sich durchgesetzt haben. Und danach Glückwunsch an Berlin für den Pokalsieg.
Stimmt.
Und es gab ja auch ein Kuriosum im Pokalfinale bei den Berlinern. Ne? Da hat ja einer, also ein Spieler, ja, sein Trikot vergessen.
Das war sehr lustig.
Und hat dann aus dem Zuschauerbereich, also es war nachher, hat sich herausgestellt, der Erzieher seines Sohnes, hat dann ein Trikot bekommen von ihm selbst und hat das dann im Pokalfinale angehabt, weil sein eigenes Trikot zu Hause war. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Genau, ich wollte dich gerade noch als letzte Überleitung, wo wir jetzt zum Volleyball-Podcast werden, nochmal fragen, ob dir das schon mal passiert ist. Also Nehemia Mote, ein australischer Superstar, Mittelblocker-Position, und der hat sein Trikot vergessen, der trägt, glaube ich, XXL, und dann mussten sie jemanden suchen. Sein Spitzname übrigens ist Nemo, also quasi Findet Nemos Trikot war die Aktion, übertitelt. Und dann gab es zumindest XL. Es war ein bisschen eng, das Trikot, aber es hat am Ende gepasst. Und wie gesagt, es war einfach ein Fan-Trikot, wenn Mote draufsteht. Stell dir vor, gestern Musiala fällt ein, ich habe mein Trikot vergessen. Dann musst du erstmal im weiten Rund in der Allianz Arena fragen, hat jemand ein Musiala-Trikot in, weiß ich nicht, L?
Ist die Frage, ob die UEFA das überhaupt zugelassen hätte, das wenn die Badges Frage. Nicht drauf gewesen wären und so weiter. Also da sind wir ja im Fußball mit den Sportarten, also im Vergleich zu anderen Sportarten, schon deutlich pingeliger. Oder vielleicht hätte Bayern noch Strafe zahlen müssen, wenn irgendwie der falsche Ärmelsponsor drauf gewesen wäre.
Ja, plus, was man nicht vergessen darf, im Fußball gibt es genug Leute, die drumherum wuseln, die dann entweder schuld gewesen wären oder noch ein Trikot herbeizaubern. Da ist der Volleyball nicht ganz so weit, ne?
Im Fußball musst du ja auch mehr als ein Trikot dabei haben, falls mal jemand anfängt zu bluten.
So, deswegen beim Volleyball war das, glaube ich, da sind die Strukturen noch ein bisschen anders. Da muss man selber ans Trikot denken. Also Glück gehabt
jetzt
an der Stelle.
Jetzt haben wir schon zwei Anekdoten gehabt heute.
Ja, das ist auch okay. Krank. Du hast eben gesagt, im Kopf klingelt's. Ja, das ist quasi das Thema dieser Woche bei uns beiden. Da klingelt alles im Kopf.
So, jetzt müssen wir auch mal zu den ernsten Themen kommen. Also, gestern, ne, hat ja jeder drüber gesprochen, da sprechen wir heute auch mal drüber. Über
Gott sei Dank.
Über das den Champions League Clash, der nachher kein Clash war. 3:0 Bayern gegen Leverkusen. Für dich erwartet, unerwartet?
Völlig unerwartet. Völlig unerwartet. Ich habe tatsächlich auch noch was vorbereitet. Wahrscheinlich sprechen wir auch drüber. Deswegen bleibe ich erstmal bei meiner Sicht der Dinge. Erste Halbzeit, Wahnsinnstor von Kane zum 1-0. Dann eben klar die Chance zum 1-1, die Frimpong nicht nutzt. Beziehungsweise, ich nehme es gern so rum, wo Manuel Neuer überragend hält. Ja, und zweite Halbzeit. Weiß nicht, wie du siehst, passieren Dinge nacheinander, die nicht schlimmer aus Bayer-Sicht und nicht besser aus Bayern-Sicht laufen können.
Naja, ich würde das Spiel so beschreiben als das Glück des Tüchtigen. Du hast nämlich schon eigentlich von Anfang an auch in den ersten 20 Minuten gesehen, was da abgeht. Die Bayern, die hatten Zug, die hatten irgendwie einen Plan, die haben Einsatz auf dem Platz gezeigt, und Leverkusen war gefühlt ohne Spannung, ohne Fokus, ohne Konsequenz, ohne diese Galligkeit, die du eigentlich brauchst. Und das hat sich dann halt wieder gespiegelt, auch in dem Gegentor. Weil es wird schon die Flanke nicht verhindert. Also Hulisse flankt eigentlich mit seinem schwachen Fuß. Und dann hast du halt auch einen Mukiele am zweiten Pfosten, der grundsätzlich im Strafraum wissen müsste bei so einem Duell in der Champions League, dass dann Kane kommen könnte.
Und mit welcher Wucht der kommt.
Genau, und dass ich vielleicht nicht einfach nur im Stand hochspringe, sondern bei so einem Ball auch mal einen Schritt entgegengehen muss und irgendwie versuchen muss, einen Kopf daran zu kriegen und nicht einfach nur, ach ja, Alibi, ich springe jetzt mal hoch. Und dann ist auch kein Wunder, dass Kane halt ein überragendes Tor macht. Also er will das Tor machen, und Mukiele will den halt nicht verteidigen, sondern sagt halt, oh, da muss ich ja hin. Ja, ich spring jetzt mal hoch.
Das war so ein bisschen symbolisch oder sinnbildlich ja. für diese Leverkusener genau. Einstellung. Rätselhaft. Also für mich rätselhaft, wie das zustande
total.
Kommt.
Aber so sind die anderen Tore eigentlich auch gefallen, weil da hast du dann halt auch einen Kova, der rausgeht und du denkst, jo, den hat er und eigentlich ist das auch eine Situation, wo er locker rausgehen kann und dann fehlen aber diese paar Prozent, dass er an der richtigen Stelle ist. Also eigentlich das gleiche Problem wie Mokiele, er ist bloß ein bisschen zu früh dran, dadurch rutscht ihm der Ball raus. Naja, Bayern hat es nachher gesagt, dass es vielleicht in einem Sprint vorher gewesen wäre.
Es sah schon sehr komisch, Also wirklich bei diesem Tor, wo sein Gegenüber, ich würde mal Niko Kovac sagen, aber das ist ja Niko Kovac, Matej Kovac, wo der da rausgeht, das sieht echt komisch aus in der Slow-Mo, das ist ja wirklich, ich habe es dann bei The Zone, glaube ich, 12 Mal in der Slow-Mo wurde das gezeigt, gesehen, wie er so rausgeht und man merkt so mit jeder Millisekunde, oh scheiße, ich kann den Ball nicht fangen.
Ja, aber dann entscheide dich doch einfach um und mit einer Hand.
Fausten, ne?
Ja, und wenn du nicht faustest, du kannst ihn halt auch so mit den Fingerspitzen wegtippen zur Seite. Also er muss ihn ja nur zumindest 5 Meter aus der Gefahrenzone rausbringen. Oder ihn nur so verlängern, dass er vielleicht übers Tor ins Aus geht. Aber du kannst dann, wenn du halt merkst, ach du Scheiße, es wird knapp, dann kannst du halt deine Entscheidung nicht in dem Moment einfach stumpf durchziehen. Also das ist halt auch so ein Sinnbild von Fokus und von auch Notfallplan im Kopf. Das brauchst du einfach in der Champions League. Und das haben sie nicht gehabt.
Ist das nicht ein Fehler gewesen? Das war jetzt ganz ernst, also wie gesagt.
Ist ein Torwartfehler, ja.
Klar, wurde am Ende auch nochmal so ein bisschen gesagt, ja, okay, das ist nicht ganz so doof wie diese gelb-rote Karte, die dann kurz danach war, das glaube ich, ne? Die kurz danach Mokiele begeht, der schon die gelbe wegen Meckerns bekommt.
Aber ganz ehrlich, Mokiele hätte ich nach 15 Minuten ausgewechselt, so wie der da an der Seite rumgeschlichen ist.
Das war nicht sein Tag.
Ich habe das die ganze Zeit beim Gucken gesagt. Ich habe gesagt, ey, der läuft rum, wie ich mich fühle. Der hat keine vernünftige Aktion gehabt.
Ja.
Und der war vollkommen unkonzentriert. Und genau aus dem Grund passiert halt auch die gelb-rote Karte. Du siehst ja, es gibt ja so eine tolle Kameraeinstellung, da siehst du, wie er sich selber erschrickt, dass er zugetreten hat.
Und vor allem, dass, ja, die Szene, klar, haben wir gesehen, hinten oberer Knöchel, das ist, also für mich, ich hätte diesen Potential VAR-Check genau, oder Potential Red Card-Check vom VAR, ich hätte rot gegeben. Weil normal, ich weiß nicht, ob das Glück war oder Michael Olvier Engländer ist, ich weiß es nicht. Granit Xhaka.
Wahrscheinlich erstens ist er Engländer und zweitens ist Mokiele sehr schnell Richtung Katakomben gegangen. Vielleicht hat er sich dann gedacht, ach komm, das ist in Ordnung.
Granit Xhaka hat ja nachher gesagt, nach dem Spiel in der Mixzone irgendwo, dass er den Elfmeter, Tabsoba verursacht, dass der den nicht gegeben hätte in England. Das ist ja das nächste Ding. Das ist wieder so eine unkonzentrierte, der hält den Kane 9 Sekunden fest. Kannst du erzählen, 21,
ja, aber auch
22.
Wie er ihn
so
festhält. Also kennst du selber im Training diese Sprintübung, wo du deinen Partner festhältst und dann irgendwann loslässt?
Genau.
Genau so war das. Also er hat ihn ja wirklich mit beiden Händen umklammert, hat wirklich seinen Arsch nach hinten rausgestreckt, damit Kane nicht loslaufen kann.
Viel zu lang.
Es tut mir leid, wenn du mit beiden Händen übereinander bist und nicht nur irgendwie am Trikot bist mit einer Hand oder auch mit beiden Händen, aber so ging's halt gar nicht. Das musst du pfeifen. Also irgendwo hört halt so ein Zweikampf ohne Ball im 16 auch mal auf. Dann ist es halt auch ein Foul. Und man muss ja auch dazu sagen, Kane hat ihn ja gar nicht gehalten. Sonst hast du ja manchmal auch die Situation, dass beide irgendwie halten. Mhm. Und Kane hat ja überhaupt nicht gerangelt. Sondern es war ein ganz klares Ding, dass Tabsoba einfach nur um ihn rumgreift wie so ein Ringer, um ihn ja davon abzuhalten, dass er halt losläuft. Also das ist für mich auch Dummheit.
Ja, es war so sinnbildlich. Also diese, keine Ahnung, nagel mich doch fest, 17, 19, 25 Minuten. Kova mit dem Fehler, dann klar wird Neuer ausgewechselt, aber spielte keine Rolle. Dann die Gelb-Rote und dann dieser Elfmeter. Da fallen 2 Tore, die sind in Unterzahl. Und das waren diese 20, 25 Minuten, wo du an diesem Abend gesehen hast, Leverkusen ist überhaupt nicht bei der Sache. Bayern ist voll bei der Sache. Und auch das Musiala, also dass Musiala als einziger bei der Aktion von Kova noch wach ist. Kova selber weiß ich nicht, was er geträumt hat. Dann der Hermoso steht da und guckt dann ganz vorwurfsvoll seinen Torwart an. Aber der hätte ja genauso gut in der Aktion bleiben können. Ich weiß, damit rechnet keiner. Aber Musiala...
Ja, theoretisch. Also eigentlich, ich würde dem Hermoso nicht mal einen Vorwurf machen, weil wie viele Abwehrspieler machen es genau so. Die wissen, die vertrauen ja auch ihrem Torwart. Der hat den, läuft. Ja, natürlich kannst du auch sagen, da wieder Champions League. Und darauf musst du gefasst sein, dass halt auch mal der Mitspieler, also der Torwart in dem Fall, einen Fehler macht. Und da sind wir halt wieder bei diesen paar Prozent. Die siehst du auch in der Aktion, dass es Hermoso halt fehlt. Er ist nicht auf Spannung und er bedenkt nicht, dass ein Fehler passieren könnte.
Gut, dann einigen wir uns darauf. Bin ich auch bei dir und heben nochmal hervor, wie Jamal Musiala dazugelernt hat, vorm Tor zu sein. Wir haben ja im Winter, in der letzten Länderspielphase im November, ein Interview gemacht mit ihm. Da haben wir auch nochmal explizit, der Kollege Hendrik Buchheister und ich, nochmal ihn darauf angesprochen, was das für ihn bedeutet, was Vincent Kompany damit zu tun hat, dieses Scharfsein im 16er, diese Box-Denke irgendwie auch zu haben, dieses etwas Stürmereske mitzubringen. Und er hat gesagt, ja, da arbeitet er dran. Wenn du dann fragst, wie, ja, genau das im Training, diese Aktion wirklich in Fleisch und Blut übergehen lassen. Und das hast du da gesehen. Der wartet drauf, dass der quasi den fallen lässt, fast self-fulfilling prophecy. Und dann tippt er den halt rein, wie in bester Lewandowski, Kane oder Klose-Manier.
Ja, und das entscheidet dann halt so ein Spiel. Und dann musst du ja auch noch sehen, die Bayern, die haben sich auch nicht damit zufrieden gegeben, ne? Du siehst selbst in der Nachspielzeit, dass die sich beeilen beim Einwurf, beim Freistoß, dass sie schnell ausführen, dass sie halt noch ein Tor machen wollen. Und das auch zu Recht. Sie hatten ja noch ihre Chancen. Also Kimmich hätte eine Bude machen können, Musiala mit dem Kopfball nach dem Eckball.
Palinha. Diese überragende Szene von Musiala, wo er den im 16er
mit der Hacke
über den Kopf. Hermoso.
Das ist schon cool, ja. Leverkusen hätte da 5-0 untergehen können und dann auch nicht mal unverdient, weil ihn hat die Einstellung gefehlt, meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite, man muss auch die Bayern loben, weil sie, glaube ich, damit gerechnet haben, dass wieder Leverkusen ohne echte Neun spielt und mit der gleichen Aufstellung. Und die waren super drauf eingestellt. Also Kimmich und Goretzka hatten das Mittelfeld super im Griff. Und alle anderen einfach auch. Also dieser Plan, mit dem Leverkusen vielleicht die Bayern im letzten Ligaspiel überrascht hat, der hat halt jetzt nicht funktioniert, sondern Alonso hätte vielleicht einen neuen Plan aus der Tasche ziehen müssen. Das hat er nicht. Deswegen bin ich auch gespannt, was er dann nächste Woche macht. Und was ich eigentlich noch sagen möchte dazu, nämlich gerade auch zu Goretzka und Kimmich, wenn du dir mal überlegst, was im Sommer gewesen ist. Wir haben ja Goretzka schon mal thematisiert, aber ich finde Kimmich dabei auch ein Faktor, weil der hat ja eigentlich unter Tuchel und auch unter Nagelsmann in der Nationalmannschaft bis zum Sommer nur rechter Außenverteidiger gespielt. Und wenn du im Sommer gefragt hättest, wer würde in einem potenziellen Champions League-Spiel im Achtelfinale da auf dem Platz in der Doppelsechs stehen, dann wärst du, glaube ich, nicht auf die beiden gekommen.
Das war eigentlich Bayern 2020 oder so. Aber da hat es auch gut, da hat es halt sehr gut funktioniert, so dementsprechend.
Back to the roots.
Ja, dementsprechend Lob an beide und Kimmich, du musst ja sehen, was da gerade passiert bei einem Joshua Kimmich, dem das Vertragsangebot, das er offensichtlich zu lange hat liegen lassen, zurückgezogen wurde, wo die beiden gesagt haben, Kollege, jetzt sieh mal zu, wir würden gern mal wissen, wo der Hase oder der Jo rumläuft ab nächsten Sommer. Da wird natürlich gesprochen, das war natürlich ein interessanter Move, den übrigens der Zone-Experte von gestern, Michael Ballack, genauso erlebt hat bei Bayern, der nämlich 2009 muss es gewesen sein, vor dem Wechsel zu Chelsea, genau das erlebt hat, dass die Bayern gesagt haben, und da hat es, glaube ich, Karl Rummenigge noch öffentlich gesagt, dieses Vertragsangebot ist offiziell nicht mehr gültig. Also mal gucken, wie das mit Kimmich weitergeht. Und eben trotz alledem ist der da vorweg marschiert und Goretzka finde ich mindestens genauso beeindruckend. Da muss ein Julian Nagelsmann, wenn es so weitergeht, in den nächsten ein, zwei Wochen darüber nachdenken, ihn als Sechser zu nominieren. Ganz ehrlich, also das wird noch eine der großen Fragen, die die Nationalmannschaft und Nagelsmann beschäftigen wird. Nach so einer Leistung.
Wird er nicht. Ja, aber da hast du vollkommen recht. Also ich bin beeindruckt von den beiden, auch von der Art und Weise. Und das halt mit den Voraussetzungen, die beide ja auch vom, sagen wir mal, Sicherheitshintergrund haben. Wir reden ja mal davon oder haben jetzt auch in irgendwelchen Torwartsituationen und sonstiges darüber gesprochen. Du brauchst Vertrauen vom Trainer, du brauchst Vertrauen vom Verein, du brauchst irgendwie eine gewisse Sicherheit, um im Kopf frei zu sein. Und die beiden haben das gefühlt überhaupt nicht und liefern halt ihre Leistung ab und sagen, lass mich mal alle in Ruhe, ich will zumindest das Spiel gewinnen und strahlen das halt auch aus und sind damit Vorbilder für ihre ganzen anderen Teamkollegen und dass du dann halt mal einen Upamecano hast, der auch mal einen Schnitzer drin hat, das
immer mal
das
wieder
lässt dann nicht die Ruhe verlieren. Und wie du schon angesprochen hast, hat ja Manuel Neuer da einmal grandios gerettet. Aber also wenn Bayern das genauso in Leverkusen durchzieht, bin ich gespannt, was Leverkusen entgegenzusetzen hat.
Da habe ich eigentlich nur noch anderthalb Gedanken zu. Erstmal, was auf der einen Seite Kimmich, Goretzka überragend gemacht haben, hat Granit Xhaka stellvertretend, auch mit Flo Wirtz, auch wenn sie nicht zusammen auf der Doppelsechs spielen, finde ich, ausnahmsweise, muss man dazu sagen, sehr schlecht gemacht. Der hat sich schon sehr früh verwickelt in so Zweikämpfe. Das hat er gegen Frankfurt auch gemacht. Ich war vergangenen Samstag beim Topspiel im Stadion und hab's da auch gesehen, dass Chaka da, klar ist er, das ist halt so ein Wutbürger. Der ist irgendwie auf der Straße groß geworden und das ist dann einfach so, dass er mal über die Stränge schlägt, aber meistens fußballerisch glänzt. In Frankfurt hat man es dann gesehen, kaum hatte er sich mit der halben Frankfurter Mannschaft in den Haaren, spielt dann Traumpass auf Teller, der es 1-0 schießt. Das ist auch Granit Xhaka. Gestern hat er dann sich mit Kane angelegt, da wo Mukiele übrigens die gelbe Karte kassiert fürs Meckern, weil irgendwie Wirtz vorne getroffen wurde, allerdings vom eigenen Mann. Und dann verliert er komplett den Faden und nach dem Spiel fehlt ihm die Erklärung, Xabi Alonso fehlt auch die Erklärung, Granit Xhaka redet quasi gar nicht gerne drüber, der ist irgendwie sauer auf die eigene Mannschaft, auf sich. Und das ist eben quasi das Gegenbeispiel gewesen, dass da die Schaltzentrale auch in Flo Wirtz, da hat Musiala mal einen Punktsieg gelandet, es ist ja immer das Duell der beiden. Und ich finde, da hat Musiala mal einen Punktsieg gelandet und Wirtz am Ende, auf der Bank hast du ja auch gesehen, Frimpong da angepöbelt oder die sich gegenseitig aufgeregt. Das war einfach ein klarer Statement-Sieg, so muss man sagen, der Bayern. Und da bleibt eigentlich nur noch die Frage, was macht Jonas Urbich? Das ist nochmal eine Frage an dich. Was ist das für ein Debüt?
Ja, ist natürlich mega. Also die ersten Pflichtspielminuten für Bayern, dann auch noch in seinem ersten Champions-League-Spiel. Also da kommt ja einiges zusammen. Und er war sehr unaufgeregt, hat ja auch andauernd 10 Applaus gekriegt von den eigenen Fans. Das tut natürlich gut. Auch Kompany hat ja direkt nach dem Spiel gesagt, dass man überhaupt keinen Druck auf die Schultern laden will, sondern dass er frei aufspielen kann. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, die perfekt ist. Und Manuel Neuer hat ihn ja auch schon im Vorfeld mal gelobt, dass er ja schon Fan von ihm ist. Ich bin gespannt, was er dann da macht und wie lange jetzt auch Neuer vermeintlich ausfällt, ob dann Urbich am Wochenende spielt.
So war ja mal der Plan, ne? Also für nächste Saison, dieses Job-Sharing.
Genau. Ja, also bis jetzt kann man nicht über ihn meckern, sondern ihn nur loben. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich freue mich immer, wenn Torhüter gute Leistung, gute Debüts feiern, aber es ist auch eine andere Ausgangssituation, ob du schon ein paar Tage vorher weißt, dass du spielst und Aufregung entwickeln kannst oder ob halt jemand zu dir sagt, übrigens, mach dich mal warm, du musst jetzt hier mal rein.
Krass.
Dann hast du halt auch gar keine Zeit, drüber nachzudenken.
Das ist krass, 75.000 und die haben ja wirklich auch mal 10 Applaus gegeben. Es war alles wie gemalt, es stand, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann genau nach dem Jubeln, 2-0 dementsprechend und in Überzahl, also der Druck. Oder ich weiß gar nicht, ob die Überzahl da schon entstanden ist. Da müsste ich jetzt nochmal en Detail, ich weiß gar nicht, ob die Überzahl vor oder nach dem Neujahrwechsel war.
Das wüsste ich auch. Nee, ich glaube, die war erst danach. Erst das 2-0 und dann.
Genau, dann. Aber auf jeden Fall, sage ich mal so, der Druck war ein bisschen geringer vielleicht, als wenn du bei 0.
Rote Karte war erst danach und haben 2-0.
Aber wenn du bei 0-0 reinkommst, auf jeden Fall beim 0-1 oder so. Sag mal, es war auch wie gemalt. Dieser Abend war wie gemalt für den FC Bayern. Mit Urbich. Ja. Mit Kimmich, Goretzka, mit Musiala und er war wie wir uns fühlen für Leverkusen. Ich glaube, damit kann man einen Strick drunter machen.
Ja, das ist richtig. Gut.
Dann haben wir darüber gesprochen und machen noch einmal unsere
Cold Takes.
Unseren Schwung zu den Hot Takes.
Aber ganz ehrlich, hättest du einfach deinen kompletten Tipp andersrum gemacht, ne? Dass du gesagt hättest, alle drei, die besser platziert sind, gewinnen. Hätte ich dir das wahrscheinlich auch abgekauft.
Hätte, Fahrradkette.
Naja, also wir müssen auflösen, alle drei besser Platzierten haben gewonnen.
Und zwar wie teilweise? 3-1, ja. 4-1.
Ja, oder auch, ne, so wie Mainz mal schnell das Spiel drehen in Leipzig. War schon beeindruckend. Und bei mir, also Hoffenheim hat gewonnen, aber Kramaric hat die Bude nicht getroffen.
Leider nicht. Also bei Kickbase keine Punkte gebracht, der Mann.
Also er hätte vielleicht einen machen können, aber für drei hätte es auf jeden Fall nicht gereicht. Ja, so ist es.
Dann kriegst du jetzt einmal Vorfahrt für die nächste Runde, 25. Spieltag. Ja,
und wir haben uns so schön über die Champions League unterhalten und ich glaube, dass die Leverkusener richtig Wut im Bauch haben, alle überraschen und dass das Spiel nächste Woche in die Verlängerung geht. Wie es danach ausgeht, ist mir egal, aber ich sage, Leverkusen schafft es, die Bayern so zu verzweifeln, dass es in die Verlängerung geht im Champions League Rückspiel.
Okay, also wir sehen mindestens 120 Minuten.
Ja.
Okay, das ist gut. Es geht nochmal nicht um die Bundesliga. Das ist doch ganz interessant. Aber gut, komm, dann, wenn wir schon beim Champions League-Modus sind, dann bleib ich bei den Dortmundern in der Champions League, die ja dann das frühe Spiel haben am Mittwochabend in Lille. Und ich sage, die gewinnen mit 3 Toren Unterschied.
In Lille, wow. Ja, gut. Das sind doch zwei gute Takes. Das heißt, beide müssen mit 3 Torunterschied grundsätzlich erstmal gewinnen.
Ja.
Ja, die Dortmunder ist auch ein bisschen schade, ne? Gute erste Halbzeit und dann ein bisschen eingebrochen. Und eigentlich hatten die Torhüter ja auch nicht wirklich was zu halten. Also so viel aufs Tor haben beide Mannschaften nicht zustande gebracht. Ich bin gespannt, was im Rückspiel passiert.
Almut, vielen Dank für die Zeit, die du aufgewendet hast oder die wir beide aufwenden konnten. Ich glaube, wir legen uns erstmal hin, machen ein Teechen, einen Pausentee, einen ausgedehnten Pausentee und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank dir. Ihr da draußen bleibt alle schön gesund und die, die krank sind, gute Besserung. Ich hoffe, wir konnten zu etwas Erheiterung beitragen, denn Lachen ist immer wichtig, um gesund zu werden.
Ja, für uns selbst am besten. Okay, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.